Breitband-Topic.
Mein Name ist Anon, also kurz für Anonymous, so wie sich die Nutzer der anonymen Foren 4chan oder 8chan nennen. Das waren Worte, die der Täter von Halle benutzt hat.
Und zwar nicht irgendwo, sondern in einem Livestream auf der Gaming-Plattform Twitch, auf der er anscheinend gehofft hat, ein großes Live-Publikum zu erreichen.
Woran er zunächst aber auch scheiterte. Nur wenige Menschen sahen den Stream. Umso mehr aber, nachdem das dann gespeicherte Video online unter anderem auch in rechten Netzwerken verbreitet wurde.
Die Frage liegt also auf der Hand, welche Rolle spielt das Internet? Spielen rechte Netzwerke, Online-Communities wie 4chan oder 8chan für diese neue Form rechtsextremen Terrors? Darüber sprechen wir jetzt mit Sebastian Meineck, Tech-Redakteur bei Vice. Er beschäftigt sich mit Extremismus und Online-Communities. Hallo, Herr Meineck.
Hallo.
Herr Meineck, was für Online-Communities haben für den Täter von Halle denn eine Rolle gespielt?
Das, was wir wissen, sind die schon erwähnt wurden, 8chan und 4chan. Man sieht das an der Rhetorik, die er verwendet hat, zum Beispiel in dem ihm zugeschriebenen Manifest und auch in dem, was er in dem Livestream gesagt hat. Es ist aber nicht auszuschließen, dass er auch in anderen Communities unterwegs war, denn Rechtsextreme online sind genauso ausdifferenziert wie alle anderen Leute online. Die benutzen auch TikTok, WhatsApp, Telegram und so weiter.
Aber kann man denn wirklich sagen, dass er in diesen Communities aktiv war? Also er benutzt diese Sprache, benutzt rassistische Begriffe, die dort auch vorkommen, aber kann man belegen, dass er dort wirklich auch selber gepostet hat, selber Anschluss gefunden hat?
Also aktuell kennen wir nicht seinen Browserverlauf, also wir wissen nicht, ob er da nur gelesen oder aktiv mitgeschrieben hat, ob das täglich oder wöchentlich war, aber das macht, glaube ich, zur Bewertung von dem Terroranschlag gar nicht so viel aus, denn die Bezüge auf diese internationale rechtsextreme Online-Community sind das, was dann auch die Wirkung des Terroranschlags ausmachen. Er hat zum Beispiel Englisch gesprochen und auch das Manifest, das sogenannte, auf Englisch verfasst und hat sich damit ganz klar an diese internationale Community gerichtet. Und auch ideologisch und rhetorisch sehen wir ganz klare Bezüge auf die Art, wie auf 4chan und 8chan gesprochen wird.
Also in vielen Berichten, da klingt das dann jetzt auch schon ein bisschen an, so diese Communities, die werden auch teilweise direkt mit verantwortlich gemacht für diesen Anschlag. Würden Sie da mitgehen?
Verantwortung ist ein sehr breiter Begriff. Ich glaube, wenn man sagen würde, ein Täter hat sich im Internet radikalisiert, ist das höchstens ein Teil der Wahrheit. Denn am Ende radikalisieren sich Menschen durch Menschenhass, Rassismus, Rechtsextremismus und benutzen dafür das Internet, weil sich Leute heutzutage eben vor allem über das Internet vernetzen. Trotzdem gibt es da eine Mitverantwortung in der Frage, wie gestaltet sich dann der Rechtsextremismus praktisch aus? Welche Worte werden verwendet? Und da kann man eine ganz deutliche Linie ziehen aus der Art, wie geredet und gehetzt wird in Communities wie 4chan oder 8chan.
Also wir reden ja da schon von dieser Vernetzung und jetzt in vielen Medienberichten klingt an, ja, er hat sich da in diesen neuen rechten Netzwerken irgendwie vernetzt. Und was ich noch gerne erklärt haben möchte, ist, wie funktionieren denn eigentlich diese Netzwerke? Also sind es Netzwerke und wie unterscheiden sie sich zum Beispiel von klassischen rechten Netzwerken? Wie zum Beispiel dem NSU.
Ich finde, die Kommunikation auf 4chan und 8chan ist, wenn man sich das erstmal ganz unschuldig anschaut, verstörend und verwirrend. Und da passieren mehrere Sachen, die man vielleicht unter einen Überbegriff packen könnte. Ich glaube, sie haben eine soziale Funktion für die Leute, die da aktiv sind, nämlich eine Bestätigung in einer Peer Group und auch eine ideologische Bestätigung in der Peer Group. Die Dinge, die da geschrieben werden, sind nicht einfach nur blanker Menschenhass, sondern ein rhetorisch ausgefeilter Menschenhass. Ich würde sogar sagen, da herrscht eine Art Wettbewerb darin, wer kann den krachendsten Tabubruch formulieren. Und dahinter steckt auch eine Art Wettbewerbsfunktion. Man könnte es entfernt vergleichen mit Poetry Slam oder Battle Rap. Es wird applaudiert für die Leute, die auf besonders extreme Weise Tabus brechen können. Und ich glaube, die Nutzerschaft splittet sich auf in auf der einen Seite Leute, die das als eine perverse Art von Sport sehen. Und vielleicht auch eben auf Leute, die das durchaus als Klartext meinen. Denn wer dann tatsächlich reale Gewalttaten betreibt, ist mehr als nur ein Hetzer, sondern ein Gewalttäter.
Es ist ja dann auch wirklich nicht klar in vielen dieser Foren, wer da schreibt. Also es könnten ja auch Selbstgespräche theoretisch sein. Und deswegen ist ja auch eigentlich auch die Intention natürlich auch schwer verständlich. Also ob etwas ernst gemeint ist oder ob jemand etwas ernst versteht.
Genau, und das gehört zu dem Tonfall. Ironie, Zynismus, falsche Identitäten, das ist eine nahezu verkünstelte Form von Hetze, die das sehr, sehr schwierig macht zu erkennen, was ist da eigentlich ernst und wahr.
Sie haben gerade auch so diese fast schon als Sport angesprochen, dass das als Sport gesehen wird. Und diese Gamifizierung, die war jetzt ja auch viel Thema, weil er das auf Twitch gestreamt hat, weil er dort aktiv war. Und auch dieses Terror als Spiel mit einem Punktestand. Sieht man da dann deshalb auch zu Recht so eine Verbindung von dem Täter in so eine Gaming-Szene oder geht das in die falsche Richtung?
Ich glaube, das geht in die falsche Richtung. Wenn ich meine, es gestaltet sich aus durch das Internet, wie rechtsextreme Gewalt artikuliert wird, dann gehört das auch dazu, dass man zum Beispiel solche Gaming-Anleihen nimmt. Dazu gehört auch eine filmende Helmkamera, die der Tat dann die Optik von einem Ego-Shooter verleiht. Das heißt aber nicht, dass man dann umgekehrt kausal schließen könnte, dass Gaming etwas mit Rechtsextremismus zu tun hätte. Das sind Bilder und Tropen, an denen sich dann Täter bedienen, weil sie auch wissen, dass das dann dazu hilft, dass sehr viel darüber geredet wird und sich das online wieder weit verbreitet.
Also es ist dann auch so eine öffentlich Wirksamkeit, die dann durch dieses Livestreaming auch erreicht werden soll? Oder ist das dann so in dieser Art gemeint?
So würde ich das sagen. Terror bedeutet ja auch Schrecken für die Öffentlichkeit. Das heißt, Terrorismus heißt nicht nur eine bestimmte Tat zu einem bestimmten Ort, zu einem bestimmten Zeitpunkt. Terror ist auch das, was dann daraus gemacht wird, in den Medien berichten und jetzt eben auch normale Nutzer in sozialen Medien berichten. Und die Art, wie der Terroranschlag in Halle ablief, ist nahezu, würde ich sagen, ein Medienhack, um die Aufmerksamkeit und den Schrecken, der hinter dem Terror steckt, zu multiplizieren, weil so viel Material, über das man reden kann und könnte, mitgegeben wurde.
Also ich fasse vielleicht nochmal zusammen. Also man kann quasi sagen, ohne zu wissen, wie aktiv der Täter war in diesen Netzwerken, er bedient sich der Sprache dieser Netzwerke. Man kann also Stand jetzt davon ausgehen, dass es einen Einfluss gegeben hat und es gibt quasi eine Art Playbook für diese Terroranschläge, wie wir quasi gesehen haben in Christchurch, in El Paso, die alle einem gleichen Muster folgen. Und wir hatten ja am Anfang der Sendung diese These erwähnt, ohne Internet wäre das alles nicht passiert, weil das spielt sich ja quasi auch alles eben online ab insofern, bis auf die tatsächlichen Terroranschläge. Wie sinnvoll halten Sie diese Aussage, also quasi dieses Verantwortlichmachen des Internets für die Tat?
Ich halte die Aussage sogar für gefährlich, denn wir haben ja auch gesehen, rechtsextreme Gewalt, die gab es schon lange, bevor es das Internet gab und die hätte es in anderer Form auch sicher gegeben, wenn das Internet nicht erfunden worden wäre. Es geht dann am Ende um die Ausgestaltung, wie wird das artikuliert. Und ich glaube, wenn wir diesen Gedanken weiterführen, das Internet sei sogar dafür verantwortlich, dann kommen wir zu Fehlschlüssen. Wir haben das zum Beispiel gehört, wenn es nun wieder darum geht, müsste man noch die Online-Überwachung verschärfen, sollte man Verschlüsselung abbauen. Da wird versucht, technische Lösungen zu finden für ein eigentlich soziales Problem. Dass Menschen aus irgendeinem Grund ein ideologisch geschlossenes Weltbild entwickeln, rassistisch und rechtsextrem werden, das lässt sich nicht dadurch verhindern, dass man ihre Foren abschaltet oder ihre Chats abhört.
Welche Lehren würden Sie denn dann jetzt ziehen aus diesem Vorfall?
Wenn es um Prävention geht, fallen mir erstmal Stichworte ein außerhalb von Online-Communities. Ich denke als erstes an ganz klassisches Antirassismus-Training, Antisemitismus-Training, Aufklärung, Geld reinstecken, dass es Streetwear gibt, dass Leute an Schulen, an Jugendclubs und so weiter gehen. Und ich denke auch an Ermittlungsbehörden, aber jetzt nicht unter dem Stichwort Digitalüberwachung, sondern unter dem Stichwort rechtsextreme Netzwerke effektiv aufdecken. Denn die Vergangenheit hat gezeigt, da gibt es eventuell blinde Flecken, da wird eventuell nicht genügend Energie reingesteckt. Und ich glaube, es ist Zeit für ein Umdenken.
Also dann mehr den Fokus quasi auf die analoge Prävention legen als auf eine digitale in dem Sinne.
Richtig, denn ich glaube, die Gefahr, die bei digitaler Überwachung besteht, ist, dass natürlich auch alle anderen überwacht werden können. Und dann würde man am Ende zu autoritären Mitteln greifen, die man ja eigentlich als Demokratinnen und Demokraten grundsätzlich ablehnen müsste.
Sagt Sebastian Meineck, Tech-Redakteur beim Magazin Weiß. Er schreibt und recherchiert über Online-Communities und Extremismus. Vielen Dank.
Gern.
Ein zu starker Fokus der Medien auf den Täter bei Terroranschlägen. Diese Kritik hört man oft auch jetzt wieder. Und es ist ja auch was dran. Das Leid der Opfer, das tritt damit in den Hintergrund. Aber wie könnte eine angemessene Berichterstattung aussehen, die sowohl dem Informationsinteresse gerecht wird, als auch den Opfern? Darüber reden wir jetzt mit unserer Kollegin Vera Linz.
Hallo.
Hallo.
Vera, korrigier mich, wenn ich da falsch liege. Also mein Eindruck zur Berichterstattung über Halle war, über die Opfer und die geplanten Opfer, also die ganze jüdische Gemeinde von Halle, erfahre ich nichts oder sehr wenig. Stattdessen lese ich die ganze Woche Artikel und Tweets von JournalistInnen, die sich an Videospielen abarbeiten, statt an Rechtsextremismus, die das Netz verteufeln, die das Video des Täters verbreiten oder es einfach in blutigen Details nacherzählen, wenn sie es nicht eh einfach online stellen und die auch seinen vollen Namen nennen. Also eigentlich eine Vollkatastrophe.
Aber genau das wäre ja dann eine Berichterstattung bei der international, bei den letzten Anschlägen, da gab es so eine Art von Konsens, also so nicht. Haben wir MedienmacherInnen in Deutschland da jetzt so gar nichts dazu gelernt in den letzten Jahren?
Ich würde sagen, jein, ganz salomonisch gesagt. Also zum einen gibt es schon ein höheres Bewusstsein darüber, dass man genau abwägen muss, was man zeigt und was nicht. Und dieses Nachdenken wird auch nach außen kommuniziert und mit dem Zuschauer geteilt, was ich wichtig finde. Es führte in diesem Fall zum Beispiel dazu, dass sich das ZDF entschlossen hat, dieses selbstgedrehte Video des Täters nicht zu zeigen. Andere haben sich dem auch angeschlossen. Was ich wiederum gesehen habe, sind Video von einem Augenzeugen, der das gefilmt hat, das wurde halt in Ausschnitten überall verbreitet. In der Tat, Dennis, du hattest es angesprochen, die Zeit hat interessanterweise das Video, das selbstgedrehte Video vom Täter nacherzählt, was auch ein bisschen seltsam war, weil es fast schon dem Video angucken gleich kam oder sogar schlimmer wirkte. Aber es ist ein Lernprozess eingetreten, würde ich dennoch sagen, insgesamt. Und andererseits darum, dass Jein, muss man sagen, wenn ich auf die Bild-Zeitung gucke, es ist Business as usual. Bild hat wieder voll draufgehalten. Ausschnitte des Videos, wo der Täter sich selbst filmt, habe ich heute Morgen noch im Netz gesehen, jetzt gerade noch mal nachgeschaut, steht drin. Und sie haben auch ziemlich schnell den Täter unverpixelt gezeigt, viel Platz für ihn freigemacht und ihm damit auch eine Bühne gegeben.
Das ist ja auch eine weitere verbreitete Kritik, also dass Medien, dass wir uns zu stark mit den Motiven vom Täter, also zu stark überhaupt mit dem Täter beschäftigen, vielleicht auch so eine Art küchenpsychologisches Teesatzlesen machen, im, zum Beispiel in dem mutmaßlichen Manifest des Täters oder eher Pamphlet, und das über das nötige Maß hinaus. Was wäre denn da das richtige Maß?
Das ist wirklich eine gute Frage, über die man, finde ich, sich verständigen muss. Und was man aber tun kann, man kann zuallererst mal darstellen, was nicht funktioniert. Sehr deutlich hat sich dazu hier bei uns im Programm von Deutschlandfunk Kultur der Rechtsextremismusforscher David Begrich geäußert. Er hat erklärt, warum man bestimmte Bilder gar nicht zeigen sollte.
Es geht um die Anwendung der Gewalt, aber es geht eben auch um die bildliche Darstellung als Propaganda der Tat. Es gibt so verschiedene Elemente, die darauf hindeuten, dass es eine Gleichzeitigkeit der Tat als Tat und der Inszenierung als Bild gibt.
Das heißt also, seine These, wenn man dieses Bild weiterverbreitet oder das Video weiterverbreitet, folgt man den Interessen des Täters und macht sich in gewisser Hinsicht nicht mitschuldig, aber steigt damit ein. Und für Begrich hat das folgende Konsequenzen.
Wenn man dem Täter nicht zuspielen will, dann sollte man seine Bilder nicht zeigen. Es gilt, ein Bilderverbot durchzusetzen für die Reproduktion und die Multiplikation solcher Selbstinszenierungen von Gewalt, einfach um der Opfer willen.
Aber es geht natürlich auch um Nachahmer, um eine Ikonisierung der Täter. Dazu zählt, dass man eigentlich auch keine Gesichter zeigen sollte. Das fordert der Kriminalpsychologe Jens Hoffmann in einem Buch, das er zum Thema geschrieben hat. Aber auch hier gilt wieder, nicht nur wegen des Nachahmungseffekts, sondern auch wegen der Opfer, die medial eben immer wieder damit konfrontiert werden, in die Augen der oder des Täters zu schauen.
Also von Bilderverbot haben wir jetzt gehört, also quasi Bilder, die vielleicht sogar zu gefährlich sind für die Allgemeinheit, die wir als MedienmacherInnen nicht verbreiten sollten. Ich glaube, so ganz persönlich, das hört man wahrscheinlich als Journalist nicht gerne.
Ja, das glaube ich auch. Mhm. Aber lass uns noch mal kurz zurück zu den Opfern kommen, Vera. Du hast ja gerade gesagt, für die Opfer ist das eine besondere Belastung. Was wäre denn angemessen?
Ich finde, auch darüber muss man sich verständigen und muss ein Diskurs entstehen. Fakt ist, es gibt aber auf jeden Fall ein Unwohlsein darüber, wie jetzt berichtet wird. Also hier auch im Deutschlandradio, Deutschlandfunk als auch Deutschlandfunk Kultur, gab es etliche Hörermails, die kritisiert haben, ihr redet viel zu viel über die Täter, was ist denn mit den Opfern? Mhm. Und meine These wäre, wir brauchen eine andere Kultur, über die Opfer zu berichten. Und das betrifft ja nicht nur den unmittelbaren Zeitpunkt der Tat, weil manche haben auch gesagt, was hätte ich denn jetzt sagen sollen, man weiß ja nichts über die zwei Toten zum Beispiel. Aber es geht auch um die Zeit danach. Ich bringe mal ein Beispiel NSU. Da haben wir jahrelang immer nur die Gesichter dieser drei prominenten Täter gesehen. Die hat jeder präsent. Die sind geradezu berühmt hier in Deutschland. Und es hat lange gedauert, bis auch den Opfern und den Familien ein Gesicht und Raum gegeben wurde. Die wurden auch lange sprachlich abgewertet. Stichwort Dönermorde. Mhm. Und ich denke, da gibt es kein Muster, wie man das macht, aber weil manche wollen vielleicht auch nicht mit ihrem Bild in den Medien auftauchen, aber man muss Wege finden, vielleicht auch andere Wege finden, um eben auch Aufmerksamkeit für die Opfer herzustellen.
Also sollten die Medien sich dann vielleicht so einen Kodex schaffen für solche Fälle? Also im Fall des Christchurch-Attentats in Neuseeland, da hatte die Premierministerin ja gefordert, den Bildern keinen Raum zu geben Und das hat ja dann auch sehr gut funktioniert. Also alle haben sich dran gehalten. Der Täter ist so fast komplett unsichtbar geworden in den Medien in Neuseeland. Wäre das quasi so eine Art Vorbild für die deutschen Medien im Umgang mit eben solchen Terroranschlägen?
Ich denke ja. Und ich denke, ein Kodex wäre wirklich gut. Man muss sich auch hier wieder darüber verständigen, was da drin stehen soll, warum man was zeigt und warum nicht. Das ist ja nicht trivial. Darüber muss man reden. Auch was hat wirklich Informationswert? Es gab ja zum Beispiel Kritik daran, dass immer wieder von einem sogenannten Manifest des Täters berichtet wurde, was auch nochmal aufwertet, das Wort, was aber auch keinen inhaltlichen Mehrwert gehabt hat. Und über solche Dinge muss man sich im Detail verständigen. Meine These ist allerdings, ich will jetzt nicht total pessimistisch wirken, aber zu so einem Kodex wird es nicht kommen. Und wenn, dann wird er nicht eingehalten.
Warum?
Ja, ich finde, es gibt einfach keinen Konsens darüber hier in diesem Land. Also der Springer Verlag mit Bild an der Spitze würde aus meiner Sicht nicht mitmachen. Das hat für mich zuletzt auch der Artikel von Springer-Chef Matthias Döpfner in der Welt in dieser Woche sehr klar gemacht, wurde auch viel diskutiert. Der hat im Zusammenhang mit Halle über alles, nur nicht über weißen Rechtsextremismus gesprochen, sondern Medienbashing betrieben und ausländerfeindliche Ressentiments geschürt. Dass ich also ziemlich skeptisch, dass man da einheitlich zu einer anderen Berichterstattung kommt. Aber nichtsdestotrotz, ein Versuch wäre gut. Man hätte dann eben eine Referenz, an der man sich sozusagen orientieren kann.
Das stimmt. Vielen Dank, Vera.